SWR 2 Tandem.
Über 47.000 Frauen, die in Deutschland leben, sind Opfer weiblicher Genitalverstümmelung geworden. Und tausenden weiteren Mädchen und Frauen aus Ländern wie zum Beispiel Eritrea, Somalia oder Äthiopien steht diese Gewalttat noch bevor. Das ergab eine Studie, die die Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes erst kürzlich für das Bundesfamilienministerium erstellt hat. Die Deutsch-Guineanerin Tiranka Diallo hat daran mitgewirkt. Im Rahmen des Vereins Mama Afrika setzt sie den Kampf ihrer Mutter gegen diese jahrtausendealte Tradition fort, und zwar in ihrer Heimatstadt Berlin. Sie hören eine Sendung von Julia Beiswenger.
Und die Ärzte meinen, sie ist ja noch keine 60, raucht nicht, trinkt nicht, in dem Fall auch kein Risikopatient, wo man sich auf größere Komplikationen irgendwie einstellen müsste. Klar, eine Herz-OP ist immer eine große Sache, weil die OP, dieser Eingriff dauert ja 6 bis 7 Stunden, das ist denen schon bewusst. Und letztendlich hat man sie dann operiert, ne, und die OP ist auch gut verlaufen, zugenäht. Dann irgendwie so 2, 3 Stunden nach der OP hat ihr Herz aufgehört zu schlagen. Also wir haben es nicht geglaubt, dass sie nicht wieder aufwacht. Da ist erstmal die ganze Welt erstmal zusammengebrochen. Der Tag war so schrecklich.
Hadja Kitak Bekaba starb im Mai 2015. Ihre Tochter, Tiranka Diallo, kann sich noch genau erinnern. Eine selbstbewusste und temperamentvolle Mitdreißigerin. Nach dem Tod der Mutter erzählt sie, wie sie auf einmal im Fokus einer afrikanischen Großfamilie stand.
Meine Mutter wirklich gestorben ist an dem Tag. Es ist mal halb Berlin bei uns erstmal eingezogen. Die haben uns gefüttert teilweise, die haben meinen Bruder gewaschen. Also wirklich, also das hat dann irgendwie total gut funktioniert, dieser afrikanische, guineanische Zusammenhalt. Jetzt auch mittlerweile ist echt manchmal wirklich anstrengend. Meine Mutter ist nicht mehr da, aber ich habe so viele Tanten, die mich jetzt anrufen, wo ich denke, mir würde auch eine Tante reichen. Aber wenn du aber auf einmal 20 Tanten hast, die dich alle 2 Tage anrufen, dann kann man schon lernen, dass das Telefon dann schon sehr, sehr oft dann klingelt. Also automatisch haben die quasi diese Rolle von der Mama angenommen. So. Also ich habe jetzt eine vielleicht verloren, aber ich habe jetzt dadurch 20 gewonnen. Das ist echt nicht einfach, so sage ich, das ist echt nicht einfach.
Tiranka wohnt in Berlin-Reinickendorf. Die 20 Tanten, von denen sie spricht, sind eigentlich Freundinnen der Mutter, die allesamt aus Guinea stammen und ebenfalls in Deutschland wohnen. Undenkbar für Tiranka, auch nur eine von ihnen abzuweisen. In der westafrikanischen Tradition gebührt den Älteren Respekt. Und es gehört auch dazu, die Tanten gleich zu behandeln, sonst käme es zu Eifersucht und Streit. Alle zum Beispiel erheben den Anspruch, Neuigkeiten zur gleichen Zeit zu erfahren.
Und alle Tanten müssen zur gleichen Zeit die Information bekommen. Es kann jetzt nicht sein, dass die Frau von meinem Onkel, die in Stuttgart ist, vorher die Information bekommen als die beste Freundin meiner Mutter hier in Steglitz. Es ist okay, wenn du einen Intervall von 10 Minuten hast. Wenn ich heute einen Bescheid habe und dann erst am nächsten Tag, ist schon zu spät.
Ein Fettnäpfchen, in das Tiranka durchaus schon getreten ist. Die lebhafte, große Frau mit den langen, geglätteten schwarzen Haaren arbeitet Vollzeit als Personalreferentin in einem Berliner Callcenter, hat eine 10-jährige Tochter und vor kurzem ihren Freund aus Kamerun geheiratet. Sie lebe das typische Leben einer berufstätigen Deutschen, sagt sie, will aber auch ihren afrikanischen Wurzeln gerecht werden. Dazu gehört nicht nur der enge Kontakt zur Großfamilie, sondern auch ein Kampf, den schon ihre Mutter geführt hat. Der Kampf gegen eine Tradition, die in Guinea fast alle Mädchen betrifft, die weibliche Genitalverstümmelung. Zu diesem Zweck hatte Hadja Kitak Bekaba im Jahr 2000 den Verein Mama Afrika e.V. gegründet. Und diese Vereinsarbeit setzt ihre Tochter Tiranka Diallo nun fort.
Wo sie den Verein gegründet hat, war mir nie wirklich bewusst, dass sie beschnitten wurde. Und irgendwie hat sie einen Artikel gemacht. 2010 war mir es ja wirklich bewusst sozusagen, dass sie beschnitten wurde. Aber dann habe ich auch sie nie drauf angesprochen. Sie hat auch nie was darüber erzählt. Das war dann für uns dann schon, ja, so ein Bereich, den man mit der Familie, mit der Tochter nicht bespricht.
Kitak Bekaba war 7 Jahre alt, als eine Beschneiderin ihr die Klitoris und die kleinen Schamlippen abschnitt. Ein Leben lang hüllte sie sich in Schweigen, sprach mit ihrer Tochter nicht darüber, ebenso wie sie als Kind mit ihrer Mutter nie darüber sprechen durfte.
Die Tochter hat kein Recht nachzufragen, was da quasi passiert ist. Man darf nicht darüber sprechen. Also auch während nicht, danach sowieso gar nicht, nicht wer anwesend war, nicht wer es war, nicht wo es am besten stattgefunden hat. Also absolut dieser Tag, darüber spricht man, du bist jetzt eine Frau geworden, Punkt. Das heißt dann quasi, sei froh, sei glücklich. Also es wird vom Kind einfach verlangt, sich zu verhalten wie die Person, wie die Mutter, die Oma es gerade so haben möchte.
Weibliche Genitalbeschneidung ist in vielen Staaten Zentralafrikas eine jahrtausendealte Tradition. Darüber zu sprechen, ein absolutes Tabu. Damit wollte Hadja Kitak Bekaba nach ihrer Ankunft in Europa brechen. Erst außerhalb ihrer Kultur erkannte sie, dass die Beschneidung unnötig und gefährlich ist. Sie organisierte Informationsveranstaltungen in Deutschland und Guinea, um über die Gefahren und Folgen aufzuklären, sammelte für ihre Kampagne Spenden und beantragte staatliche Fördergelder.
Egal, wo ich hingehe, man kennt den Verein. Also ich weiß nicht, wie sie das wirklich geschafft hat. Das ist für mich immer noch so, wo ich denke, unfassbar. Weil zu Hause war sie zwar schon mal eine starke Mutter, aber trotzdem so diese Frau, die zu Hause war, immer sich um die Kinder gekümmert hat. Keine Widersprüche, hört total auf den Mann, aber trotzdem draußen hat sie wirklich eine Menge bewirkt.
Tirankes Mutter wuchs in Kankan auf, einer Großstadt im Westen Guineas. Ihr Vater, Tirankes Großvater also, hatte 4 Frauen. Weil er wohlhabend war, konnten seine Kinder zur Schule gehen. Noch heute ist das in dem westafrikanischen Land nur jedem zweiten Kind möglich. Kitakbe Kaba lernte Französisch und durfte sogar in Frankreich Soziologie studieren. Dort heiratete sie ihre Jugendliebe, Oumar Diallo. Auch er stammt aus Kankan. Wenige Jahre später kamen Tiranke und ihr Bruder Mama zur Welt. Als die Kinder 5 und 3 Jahre alt waren, zog die Familie nach Berlin, weil der Vater dort Arbeit fand. Ein weiterer Bruder und eine Schwester wurden geboren. Die 4 Geschwister gingen auf deutsche Schulen. Zu Hause jedoch wurde Französisch gesprochen, lebte die Familie ihre afrikanische Kultur.
Also es ist doch liebevoll, aber auch streng. Also auch wenn die Eltern Unrecht haben, es wird nicht widersprochen, dann muss man irgendwie versuchen, einen anderen Weg zu finden, das dann irgendwie den Ball greif zu machen, aber direkt zu widersprechen geht gar nicht. Das ist das, was das ein absolutes Tabu ist, weil der Erwachsene, der Ältere weiß sowieso immer alles. Und zwischen Eltern und Kindern ist das halt auch so.
Tiranke musste viel im Haushalt helfen, während ihre Brüder spielen durften. In Guinea ist das normal. Doch das Mädchen bemerkte bald, dass ihre Freundinnen in Berlin anders lebten.
Also für mich war das halt auch echt schwierig, ich fand es total ungerecht. Und man wächst ja irgendwie in 2 Kulturen auf. Du siehst halt in der Schule, da darf jeder die seine Meinung sagen, was der Junge macht, macht doch das Mädchen. Also, dann siehst du, du kommst jetzt nach Hause, du musst deiner Mutter beim Kochen helfen, du musst einkaufen gehen, du musst dich um deine kleinen Geschwister kümmern und der Junge muss nichts machen. Das habe ich quasi auch dementsprechend auch mal deutlich gesagt. Ich so, nee, wieso muss er denn nichts machen, warum muss ich denn immer alles machen? Und dann wurde es mir erklärt, er ist ein Junge.
Damit will sich Tiranke nicht abfinden. Einen Monat nach ihrem 18. Geburtstag, im Oktober 1998, zieht sie von zu Hause aus. In Guinea wäre es undenkbar, dass eine junge Frau alleine wohnt. Doch Tirankes Mutter akzeptiert den Schritt ihrer Tochter in die Unabhängigkeit. Schließlich hat auch sie gelernt, alleine zu leben. 2 Jahre zuvor hatte sie sich von ihrem Mann getrennt.
Also ich bin mir ganz sicher, wenn sie in Guinea gewesen wäre, hätte sie sich nicht scheiden lassen. Wer würde sich da scheiden lassen? Also es gibt es auch gar nicht Scheidung. Außer der Mann möchte sich scheiden lassen und dann ist die Polygamie. Dann sucht er sich eine 2. Frau. Ich glaube, die Frau, also die denkt gar nicht so weit, weil sie denkt wahrscheinlich, wenn sie sich scheiden lassen, wie lebt sie denn? Ne? Müsste man ja weiterdenken, wie ernähre ich meine Kinder? Wie ernähre ich mich? Es gibt auch Frauen, die alleinstehend sind, aber die sind natürlich auch noch nicht so angesehen.
Die Gründe der Scheidung erzählte Hadja Kitakbe Kaba ihrer Tochter nicht. Doch auch so wusste Tiranke, dass ihre Mutter in der Ehe nicht glücklich war. Zweisamkeit gab es bei ihren Eltern nur selten. In Guinea sei das auch gar nicht üblich, erzählt sie. Männer und Frauen leben in der Großfamilie relativ getrennt voneinander. Sie essen zum Beispiel nicht zusammen. Für sie als Kind sei ihr Vater ein typischer guineanischer Papa gewesen.
Diese Vaterrolle, die man hier im europäischen Raum hat, ist ja im Afrika nicht so, dass der Vater Kind von der Schule abholt, mit ihm auf den Spielplatz geht oder irgendwie sich mit dem Kind irgendwie aktiv so viel beschäftigt. Ne? Also klar nimmt man einen mal im Arm oder so, aber dass man irgendwie so viele Aktivitäten macht, wie ich es jetzt mit meinem Bruder und seinem Sohn, die hat mein Vater nie mit uns gemacht. Aber nicht, dass er uns nicht geliebt hat, das ist einfach, warum macht man halt auch heutzutage nicht in Guinea?
Tirankes Bruder, Suleiman, sieht das ganz ähnlich.
Und dann natürlich merkt man dann halt im Kindergarten, in der Grundschule, ach, die Kinder machen ja auch Aktivitäten mit ihren Vätern. Und das hat mich dann auch ein bisschen gestört. Und ich habe mich gefragt, was da los ist. Ich dachte erstmal, er würde mich nicht mögen oder er hat ein Problem mit mir. Und habe ihn dann halt darauf auch angesprochen. Und der war halt auch erstmal verblüfft. Aber ich habe dann nicht nachgelassen. Und dann sind wir dann, daran kann ich mich noch erinnern, dann sind wir Schlittschuh laufen gegangen. Also er konnte zwar nicht Schlittschuh laufen, stand aber da halt der Schlittschuhbahn und hatte mir mal irgendwelche Tipps gegeben, obwohl er es selber nicht wusste. Ich war so glücklich, dass ich dann einfach auf die Tipps gehört habe. Es hat aber zu nichts gebracht. Ich bin halt immer runtergefallen, bis dann halt uns einige Leute dann gezeigt haben, wie man richtig Schlittschuh läuft und so.
Suleiman Diallo ist 28 und arbeitet in Berlin als Leiter eines Kindergartens. Auch er ist ein führendes Mitglied des Vereins Mama Afrika. Beiden Geschwistern ist es wichtig, das Engagement der Mutter fortzusetzen, aus Liebe zu ihr und aus Respekt.
Ich glaube, wir waren ihr größtes Glück. Also auch wenn wir sie in den Wahnsinn getrieben haben und sie auch einfach manchmal nicht wusste, woher sie das Geld holen soll. Weil auch am Wochenende war sie immer auf ganz vielen Wochenmärkte, hat afrikanische Ketten verkauft oder Skulpturen verkauft. Und sie hat wirklich alles getan, damit wir jetzt einigermaßen gleiches Lebensstandard haben wie andere Kinder. Und ja, also das Traurige ist immer so, man hat ja dann Träume für die eigene Mutter, die man halt dann ihr sozusagen zurückgeben möchte als Dankeschön. Und das kann man halt irgendwie jetzt ihr nicht so materielles zurückgeben. Aber ich glaube, mit dem Lebenswerk, mit dem Verein, tun wir sozusagen das Bestmögliche, was wir machen können.
Tiranke und Suleiman nutzen jede freie Minute für die Vereinsarbeit. An den Wochenenden kaufen sie auf Basaren bei afrikanischen Händlern günstig ein, um den Schmuck und die Skulpturen auf anderen Märkten mit etwas Gewinn weiterzuverkaufen. Geld, das Mama Afrika zugutekommt. Zudem werben sie um Spenden, wenn sie in Schulen, Kitas oder öffentlichen Veranstaltungen Vorträge zum Thema Genitalverstümmelung halten und das deutschlandweit. In einem kleinen Vortragsraum auf dem Berliner Messegelände haben die Geschwister eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet. Neuntklässler eines Gymnasiums kommen zur Tür herein. Die Jugendlichen hören sich im Rahmen eines Schülerprogramms auf der Messe Bazar Berlin Vorträge zu den Kulturen Afrikas an.
Also wir arbeiten jetzt beide ehrenamtlich für den Verein Mama Afrika e.V., auf den ich dann auch später mal näher eingehen werde.
Tiranke beginnt mit ihrem Vortrag. Die Tradition der weiblichen Genitalbeschneidung sei in 29 Staaten Afrikas verbreitet. Auch in manchen asiatischen Ländern komme sie vor oder auf der arabischen Halbinsel, im Jemen zum Beispiel.
So die Folgen der Beschneidung, was man sich ganz vorstellen kann, ist natürlich Infektion. Ne? Also durch die Werkzeuge, die benutzt werden, die ja nicht steril sind. Komplikation bei der Schwangerschaft. Frauen werden teilweise unfruchtbar durch die Krankheit, durch die Infektion, sich quasi einfangen können.
Die Schülerinnen und Schüler hören aufmerksam zu. Tiranke möchte, dass sie nicht nur von der Beschneidung erfahren, sondern die afrikanische Kultur ein wenig besser verstehen.
Die Trennung zwischen After und Vagina quasi zerbricht. Das heißt, in der Stuhlgang und der Urin kommt alles durch eine Öffnung. Und es ist auch nicht selten, dass das Kind einfach stecken bleibt und dann Mutter und Kind einfach
in sterben. Afrika, erzählt sie, gäbe es 2000 verschiedene Sprachen. Aufklärung sei da nur schwer möglich, zumal Schulen fehlen.
Natürlich hat es nicht auch psychische Folgen. Depression, chronische Reizbarkeit, sexuelle Störung, kann man sich vorstellen. Die Frau empfindet ja absolut nichts. Also sie weiß nicht, was ein Orgasmus ist. Sie hat keine Freude für sie, so zum Baby machen.
In Guinea wüssten die meisten Menschen kaum über Sexualität Bescheid.
Über Sexualität spricht ein Mann mit einer Frau nicht. Die denken einfach, wenn sie ihre Frau dann zur Hochzeitsnacht sehen, dass dann halt das Geschlecht, was sie ja vor sich haben, normal ist. Also sie wissen nicht, wie halt eine gesunde Vagina aussieht. Wenn man ihnen halt dann andere Bilder zeigt und erklärt, was es eigentlich ist, ist dieser Aha-Moment, oh, wussten wir gar nicht. Weil die Frauen reden einfach mit Männern darüber nicht. Also auch wenn man mit deiner Frau schlafen möchte, ist einfach, kommst du bitte rüber, und dann kommt sie rüber. Und dann wissen beide schon Bescheid, aber es wird nicht irgendwie über die Bedürfnisse der Frau gesprochen. Also deswegen ist es halt schon da eine Barriere, die muss man halt auch da brechen.
Suleiman Diallo hat als Jugendlicher 3 Jahre in der Heimat seiner Eltern gelebt. Heute noch fliegen er und seine Schwester jeweils 2-mal im Jahr nach Guinea, genauer gesagt nach Kankan, in die Geburtsstadt ihrer Mutter. Im Rahmen des Vereins Mama Afrika leisten sie auch dort Aufklärungsarbeit. Suleiman spricht mit den Männern, Tiranke mit den Frauen. Die Mütter, Tanten und Großmütter der Mädchen seien die wichtigsten Ansprechpartner, erklärt Tiranke. Denn obwohl in Guinea die Männer das Sagen haben, ist die weibliche Beschneidung Frauensache.
Meistens ist es ja auch immer so, dass die Frauen dann die Kinder mitnehmen und sagen, ich fahre mal zu meiner Mutter ins Dorf. Die Väter sind ja relativ entspannt in Afrika, die freuen sich auch, wenn die Frauen dann weg sind mit den Kindern. Dann sagen die, okay, nimm mal die Kinder mit. Dann ist sie okay und dann geht sie. Und dann kommen sie dann nach 4-5 Wochen wieder zurück. Oder nach 2 Wochen, je nachdem. Und dann wird darüber nicht geredet. Also dann fragt man, wie war es? Alles gut? Ja, und dann geht das Leben einfach weiter.
Die meisten Menschen in Kankan sind muslimisch, wie auch Tiranke und ihre Familie. Sie begründen die Beschneidung mit dem Islam. Dabei fordere der Koran keineswegs die weibliche Beschneidung, erklärt Tiranke, und das mit Nachdruck. Weltweit setzen sich sogar viele Imame gegen die weibliche Genitalbeschneidung ein. Die Frauen in Guinea verteidigen diese Tradition dennoch.
Dann sagen sie, okay, gut, dann riecht die Frau komisch, dann ist sie unrein, dann ist sie keine richtige. Also die suchen dann immer wieder irgendein anderes Argument. Dann kommst du mit, dass das Mädchen sterben kann. Dann sagen sie, nein, wir schneiden nicht mehr so viel, wir schneiden noch ein bisschen. Und da muss man wirklich gucken, dass es wirklich sehr, sehr schwierig ist, diese Frauen zu überzeugen. Das ist, was man ihnen irgendwie erklären muss. Also du wirst dadurch nicht reiner, du wirst dadurch nicht fruchtbarer. Das sind einfach so irgendwelche Mythen, die man sich damals irgendwie erzählt hat und die bis heute leider immer noch überlebt haben.
Die Männer in Guinea sind oft viel schneller davon zu überzeugen, dass die weibliche Genitalbeschneidung grausam und gesundheitsgefährdend ist, haben Tiranke und Suleiman beobachtet. Es sind die Frauen, die mit aller Macht an dieser Tradition festhalten. Womöglich, weil sie andernfalls ihrem eigenen Leid ins Auge sehen müssten, ihrer Wut und ihrer Scham darüber. Den Aufklärungsversuchen der Geschwister begegnen sie mit dem Vorwurf, sie wollten ihrer afrikanischen Kultur europäische Sitten aufzwingen.
Ich habe diesen Stempel. Ich bin einfach das Kind aus Europa. Ich komm nicht authentisch rüber, wenn ich sage, wir sind gleich. Für die bin ich eine Weiße. Egal wie schwarz, obwohl wir gleiche Hautfarbe haben, ich bin für die weiß.
Aus diesem Grund haben sich die Geschwister aus Deutschland in Afrika einheimische Mitstreiter an die Seite geholt. Zum Beispiel die Erzieherinnen im Kindergarten Mama Afrika. Hadja Kitak Bekaba hat ihn 2014 gegründet, da es in Kankan kaum Kindergärten gibt. Die Betreuung der Kinder bietet eine gute Möglichkeit, mit den Eltern ins Gespräch zu kommen.
Das ist das eine. Das wollte ich nicht nochmal auspacken, um dir das zu zeigen. Genau. Was haben wir dann so gemacht?
Tiranke Diallo hat Fotos hervorgeholt. Darauf ist das weiße Gebäude des Kindergartens zu sehen. Davor, zwischen Bäumen auf sandigem Boden, Kinder, die spielen.
Wir brauchen ja auch Material, das ist das Thema. Aber die müssen natürlich Material jetzt bringen.
Viele der Kleinen haben deutsche Paten, die der Verein Mama Afrika vermittelt hat. 7 Euro kostet eine solche Patenschaft im Monat. Mit den Vereinsgeldern wurde außerdem vor kurzem eine kleine Schule auf dem Gelände errichtet. Denn ohne Bildung, so Tiranke, kann man den Kampf gegen die Genitalbeschneidung nicht gewinnen.
Das sind so kleine Poster, die großen haben wir jetzt in die Kita gebracht. Das hat dieses Beschneidungsfest.
Dabei gestaltete sich das Projekt Schule doch etwas anders, als sie sich das gedacht hatten.
Wir wollen pro Klassenraum 20 Kinder haben. 3 kleine Klassenräume, jeweils 20 Kinder, ein großer Raum, damit die Kinder spielen können. Mein Bruder kam da an, dann waren es wie viel? 153 Kinder. Alle Räume sind komplett überfüllt und auch der Flur wird als Raum quasi genutzt, als erste Klasse, wo ich sage, okay, also wir finden es natürlich super, es wird genutzt, aber wir haben es wirklich gebaut, dass die Kinder was lernen und dass wir die Kinder dementsprechend auch aufklären. Das ist halt wirklich echt ein Kampf, weil wir wollen jetzt auch nicht so als Besserwisser Europäer da sein, aber wir wollen nicht mal die Quantität, wir wollen echt die Qualität, aber das haben die leider bis jetzt noch nicht so richtig verstanden. Aber gut, wir sind dabei.
Die Diskussionen mit dem Kita-Leiter oder mit den Behörden vor Ort führt vor allem Suleiman. Als Mann kann er in Guinea mehr erreichen als seine Schwester. Sie ist dafür in Deutschland aktiver und arbeitet eng mit Terre des Femmes zusammen. Die Frauenrechtsorganisation bildet im Rahmen des Projektes Change Plus Afrikaner und Afrikanerinnen in Berlin aus, damit diese Aufklärungsarbeit in ihren deutsch-afrikanischen Communities leisten. Auch Tiranke nimmt an den Seminaren von Terre des Femmes teil. Im Rahmen von Change Plus lädt sie immer wieder guineanische Frauen zu sich nach Hause ein, wie die 19-jährige Titin, eine Cousine, die vor 4 Jahren nach Deutschland gekommen ist.
Ein paar Freunde von mir, die waren schon beschnitten in Guinea, aber die haben nicht bei mir gemacht. Ich bin wirklich dagegen, weil es ist nicht gut.
Titin sitzt schüchtern am Wohnzimmertisch ihrer Cousine. Titin ist ein Spitzname. Ihren richtigen Namen möchte sie nicht nennen. Die junge Frau ist eine Waise. Sie wuchs bei einer Tante auf. Die verhinderte Titins Beschneidung. Doch andere Verwandte wollten es nicht dabei belassen. Deshalb flüchtete Titin nach Berlin. Tiranke zeigt ihr eine PowerPoint-Präsentation auf einem Laptop.
Wir sind ja heute hier, um über die Genitalverstümmelung zu sprechen. Mhm. Ne? Du kommst ja auch aus Guinea. Bei uns ist es ja quasi gang und gäbe. Mhm.
Sie erzählt Titin von den Beschneidungstypen und ihrer Verbreitung. In vielen afrikanischen Ländern sei die weibliche Genitalbeschneidung seit einigen Jahren offiziell verboten. In Guinea zum Beispiel seit 2002. Es hält sich nur kaum jemand daran.
Es gibt ganz viele Leute hier, die das gar nicht wissen, dass es hier ein Gesetz gibt. Also wenn man dann ankommt und sagt, ja,
das ist ein Teil unserer Kultur, aber trotzdem wurde es von unserer Regierung auch verboten. Das haben nicht die Europäer dann beschlossen. Und dann heißt es natürlich, früher hat man es auch gemacht, dann macht man es halt auch dementsprechend weiter. Und so oder so haben sie immer ein Gegenargument.
Wie in vielen afrikanischen Ländern werden Verstöße gegen das Gesetz weder festgestellt noch bestraft. Wenn eine Beschneidung anstand, erinnert sich Titin, wurden rund 20 Mädchen an einem Tag beschnitten, nacheinander, auf dem Boden eines Raumes, in dem sonst keine Möbel standen. Nach der Beschneidung mussten die Mädchen wochenlang liegen, bis die Wunden verheilt waren.
20 Tage später, die machen eine große Party. Die nähen eine Bubu. Das ist eine traditionelle Kleidung. Dann diese 20 Mädchen würden das tragen und die würden auch Geldkette machen und ein paar Leute würden Geschenke geben. Ja, die machen das, Kinder zu motivieren. Wenn andere Kinder sind, die sagen, oh, ich will auch das. Ich will auch eine neue Kleidung haben. Sie will auch beschnitten werden, aber sie haben keine Ahnung, was das bedeutet und was diese Konsequenz ist.
Titin träumt davon, eines Tages wie ihre ältere Cousine einen Kindergarten in Guinea einzurichten und aufzuklären. Tiranke ist ihr ein Vorbild. Und, fügt sie an, sie sei so ganz anders als die Frauen ihrer Heimat.
Ich steige aus dem Flugzeug. Man weiß auf jeden Fall, sie ist aus Europa, sie ist aus Europa. Aber auch schon vom Gang her. Also die Leute machen es teilweise vom Gang. Also sie sehen das sofort automatisch. Weil auch wo ich jetzt in Afrika war, habe ich auch diese afrikanische Kleidung und so, habe versucht, mich irgendwie anzupassen. Aber trotzdem haben es die Leute gleich gesehen.
Ihre Körpersprache, ihre Mimik, die Art, wie sie mit Männern und älteren Menschen spricht, all das verrät Tirankes europäische Sozialisation. Gleichzeitig fühlt sie sich dem Heimatkontinent ihrer Mutter zutiefst verbunden.
Und es passt aber. Also es passt, dass wir wirklich in der Mitte sind, dass wir vielleicht nicht komplett Deutsch sind, nicht komplett Afrikanisch, aber wir verbinden irgendwie beide Ketten, weil wir beide Seiten komplett verstehen und wissen, wie die Deutschen quasi ticken, und wissen genau, wie die Afrikaner auf unserer Seite ticken. Und es funktioniert. Und dieser Kindergarten, diese ganzen finanziellen Mittel, die kommen wirklich alle aus Deutschland. Ganz viele Deutschland-Fans haben wir schon in Kanka.
Mama Afrika in Berlin. Wie Tiranke Diallo den Kampf ihrer Mutter fortsetzt. Von Julia Beiswenger.